Marius.
Hallöchen, Michi. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Physiologisch. Heute über das Thema vorderer Kreuzbandriss. Beziehungsweise wir gehen auch noch ein bisschen aufs Kreuzband an. Welche Aufgaben das Ganze hat, wann denn die meisten Unfälle passieren, wann reißt ein Kreuzbandriss. Gibt es also typische Szenarien?
Wann reißt ein Kreuzbandriss, ne?
Ja. Wann reißt das Kreuzband? Ja. Ist eine OP notwendig, geht auch eine konservative Therapie, also ohne Operation. Was haben wir noch? Was gibt es denn noch dazu zu sagen?
Die Häufigkeit ist vielleicht ganz interessant.
Die Häufigkeit, über die reden wir noch. Was wir so für Tipps und Tricks haben, ob wir uns operieren lassen würden oder nicht. Und erstmal
einen Kaffee.
Erstmal ein Stößchen. Danke für die Resonanz auf Insta, auf TikTok und so weiter und so fort. Das ist ja krank, was da jetzt abgegangen ist die letzten drei Wochen. Ja, Hammer. Also, falls ihr Themenvorschläge habt oder bestimmte Sachen, die ihr von uns sehen wollt, schreibt es einfach gerne uns entweder bei der DM oder in jeglichen Kommentaren, egal auf welcher Plattform.
Finde ich auch mega krass von euch. Ich meine, anfangs haben wir mal reingepostet, ja, stellt eure Fragen rein. Mhm. Nie ist irgendwas reingeflogen, jetzt kommen irgendwie alle auf einmal.
Ja.
Ist schön zu sehen, deswegen weiter fleißig fragen, gerade wenn wir solche Folgen haben. Wir gehen auf jede Frage ein. Und dann würde ich sagen, Marius, hattest du schon mal Berührungspunkte damit? Bei dir selber, dass ja. Du dir mal was gerissen hast in der Hinsicht? Oder?
Bei mir, ich muss mal ein bisschen runterkommen hier, sonst gibt es ja nicht, dass ich größer bin. Bei mir selber, ich bin zwar Ski im Snowboard gefahren, bin glücklicherweise aber verschont geblieben, was jegliche Verletzungen angeht im Ski- oder Snowboard-Bereich. Und kann deswegen eigentlich nur von meiner Therapie sprechen.
Deswegen sage ich persönlich, weil es ja klar ist, dass wir Berührungspunkte damit haben.
Richtig. Ich meine, jetzt Dezember, Januar, Februar, März gibt es natürlich dann schon vermehrt Patienten, die dann kommen mit einem Kreuzbandriss oder mit anderen Verletzungen aufgrund von Skiunfällen und so weiter und so fort. Da haben wir es jetzt eigentlich auch schon verraten. Wie ist es bei dir? Hast du schon mal irgendwas am Kreuzband gehabt, fußballtechnisch oder?
Ich selber tatsächlich nicht, Gott sei Dank.
Ja.
Also ich bin froh, ich bin verschont geblieben, was schwere Verletzungen angeht. Allerdings Mannschaftskameraden von mir natürlich. Und dann erlebst du es natürlich mit. Das ist, wenn man da jetzt noch nicht wirklich so den Hintergrund weiß, was das Kreuzband alles macht und so weiter, dann ist es immer so ein Rückschlag. Und es ist ja auch völlig verständlich. Du bist danach erstmal ewig aus dem Spiel. Kannst, sagen wir mal, 3 bis 6 Monate gar keinen Sport machen, individuell halt, je nachdem, wie fit du bist. Und dass du wieder in deinen Sport zurückkehrst, dauert es erstmal meistens ein Jahr.
Klar.
9 Monate bis zu einem
bist
Jahr.
Bis du bei 100% wieder bist.
Ja. Und das ist irgendwie krass, das weiß irgendwie jeder gleich. Wahrscheinlich vom Profifußball in meinem Bereich jetzt oder vom Profisport, dass sie gleich wissen, okay, Kreuzband.
Ja.
Und um euch da ein bisschen aufzuklären, was das Kreuzband überhaupt macht, was es ist, haben wir die Folge ins Leben gerufen, dass ihr da Bescheid wisst, warum das so ist und was es zu beachten gibt. Marius, welche Aufgabe
hat denn das Kreuzband? Erstmal natürlich eine Limitierung von der Beweglichkeit des Knies. Sollte er stoppen. Und ganz wichtig, das Kreuzband reißt, bevor irgendwelche anderen Strukturen verletzt werden. Und deswegen ist es so ein Schutzmechanismus eigentlich fürs Knie unter anderem. Was macht das Kreuzband denn noch, Michi?
Zum anderen ist es auch ein wichtiger.
Es ist immer so ein Hin- und Her-Geschieße. So, ja, okay.
Wir schießen uns die Fragen zurück. Ja, das ist doch
jetzt,
ganz.
Jetzt, was weißt du noch?
Es gibt Dynamik.
Was weißt du noch von der Anatomie?
Ja, wie du schon gesagt hast, das Kreuzband verhindert ja dieses ventral, das nach vorne abhauen von dem Schienbein.
Ja.
Und dann zusätzlich gibt es natürlich auch noch die Signale, also eine Wahrnehmung, wie steht denn das Gelenk im Raum.
Stimmt.
Das ist ein Zusammenspiel für die Koordination ist, was die Beweglichkeit angeht. Also es gibt auch das Feedback fürs Gehirn sozusagen. Wie steht mein Gelenk im Raum, was auch sehr wichtig ist, was nach einem Kreuzbandriss natürlich nicht so gut funktioniert.
Richtig.
Okay. Daran auch bei der Therapie denken.
Und deswegen ist eure Stabilität auch so schlecht. Was ich noch sagen wollte, das Kreuzband ist übrigens nie locker. Egal in welcher Position, es gibt bestimmte Positionen und das ist auch der Test, wie wir das testen können, ob eben ein Kreuzband ja, verletzt ist oder nicht. Mhm. Schubladentest, bestimmt schon mal gehört, auch wenn ihr jetzt Patient seid. Was müssen wir da machen beim Schubladentest?
Den Unterschenkel nach vorne ziehen.
Richtig.
Also zu dir selber ziehen.
Genau.
Es gibt da habe ich eine geile Geschichte. Der letzte kommt eine Patientin zu mir, die ist Profi-Volleyballerin.
Ja.
Und sie hat sich verletzt und das komplette Knie ist verdreht. Also da war jegliche Struktur war verletzt. Das heißt, das Knie ist wirklich wie im Film zur Seite geknickt. Also es lag praktisch nicht mehr in Linie, sondern quer raus. Jeder hat gesehen, es ist kaputt. Und die Sanitäter haben dann einen Schubladentest gemacht.
Ja, Digga, das ist ja... Okay.
Und dann,
brauchst du ja nicht, das ist ja total unnötig. Weißt du ja gleich, kannst du ins Krankenhaus. Also, ja. Aber vielleicht war das deren Moment, jetzt kommt's.
Jetzt kann ich es endlich testen. Was hältst du vom Schubladentest?
Es ist ja bekannt, dass... Es gibt viele Kritiker, es gibt viele Leute, die schwören aber da drauf. Ich meine, wenn das Kreuzband schon eine Weile verletzt ist, dann brauchst du den Schubladentest nicht machen, in meinen Augen. Ob der dann jetzt noch so valide ist. Und du musst natürlich auch immer im Seitenvergleich testen. Kann auch sein, dass beide Kreuzbänder natürlich sehr lax sind. So dann, okay, wenn der Patient keine Probleme damit hat, kein Giving Away, keine Instabilität, du kannst ja auch testen, Einbeinstand und so. Okay, dann ist halt so, ne? Aber ich denke, der funktioniert ja, oder so wie ich das verstanden hatte, funktioniert der ja nur, wenn die Verletzung nicht allzu lang her ist. Ne?
Ja, also ich denke halt, wenn du jetzt da liegst auf dem Spielfeld und du komplett Schmerzen hast und der zieht, dann spannst du alles an und dann kannst du ja nicht sagen, ist es jetzt locker oder nicht.
Ist halt die Frage, da bräuchten wir jetzt jemanden, der damit natürlich regelmäßig zu tun hat, zum Beispiel Christoph
Solos,
genau. Der ja Schiedsrichter, Physio ist.
An der Stelle hört in den Podcast rein.
Ja.
Zum Thema Profifußball und Physiotherapie.
Genau, da haben wir mit einem Physio, der im Bundesliga-Bereich gearbeitet hat, gesprochen. Und der hat da einige Tipps und Tricks verraten. Müsst einfach ein bisschen zurückscrollen. Bei Spotify, bei YouTube nicht vorhanden. Ja, kann man sich drüber streiten. Ich meine, wir brauchen das ja in der Praxis eh nicht so in der Regel, weil die meisten Leute kommen ja erst danach und nicht während sie sich verletzen. Da ist dann ja klar, entweder kommen die dann mit einem OP-Bericht oder es wird eine konservative Therapie sein. Bevor wir aber darauf eingehen, wie wir behandeln Kreuzbandpatienten, was ist denn so dieser typische Verletzungsmechanismus und wann passiert es denn häufig? Jetzt habe ich es vorhin schon verraten. Bei Skiunfällen natürlich oder bei Snowboardunfällen im Wintersportbereich viel. Aber du hast da vielleicht mehr Berührungspunkte als ich mittlerweile. Wo passiert es denn noch häufig?
Im Fußball zum Beispiel oder generell im Mannschaftssport passiert es oft.
Ja.
Gerade wenn die Bewegung in X-Beinstellung, also wenn jetzt zum Beispiel ein Knie nach innen abhaut und du gleichzeitig noch die Drehung vom Unterschenkel nach außen hast.
Ja.
Da kommst du dann kurz mal auf maximalen Stress.
Da haben wir doch den Kollegen.
Da ist der Kollege. Mal gucken, ob es im Video so rauskommt.
Warte, mach du das mal, weil dann trinke ich. Ich weiß, ich bin hier viel am Trinken, aber ich muss noch ein bisschen Wasser trinken.
Gerade die Position, ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann im Video.
Doch.
Sieht man.
Aus, ja.
Wenn das Knie nach innen abhaut, der Unterschenkel nach außen und gleichzeitig noch, sagen wir mal, die Fußspitze nach außen dreht, dann kann es zum Riss kommen. Das passiert oftmals beim Skifahren, weil man sich vorne mit dem Ski verkantet und die Schnalle nicht löst.
Ja.
Oder beim Fußball eben, man bleibt hängen im Boden mit den Stollen und dann ist schnell passiert. Oft auch ohne gegnerische Einwirkung.
Beim Schuss kann es passieren, beim Freistoß oder so.
Bei einem Patienten von mir ist es passiert, indem er einfach eine Werkzeugkiste vorgeschoben hat.
Mhm.
Wobei bei solchen Situationen
muss man sich fragen, ob es eh schon vorverletzt war, gell?
Ich denke, es ist meistens eh schon so, außer es ist nicht ein brutaler Einfluss.
Ja, ja.
Ich sag immer, das ist davor schon irgendwie geschädigt gewesen, bevor es zu so einem Ereignis kommt.
Außer halt brutale äußerliche Gewalt.
Richtig.
Also es könnte auch sein, dass wenn dein Knie überstreckt ist, dass es dann auch fatzt. Theoretisch. Ja. Fahrradunfall. Da hatte ich einen, der hat sich das komplette Schienbein gebrochen. Die ganzen Strukturen rund ums Knie waren auch komplett durch. Der ist halt vom Fahrrad geflogen und die Ferse ist quasi weiter unten gewesen, als dann, weißt du, wie ich meine? Mhm. Komplett in Überstreckung, ja. Das war schon crazy. Yes, wie schon angesprochen, Jetzt um die Winterzeit kriegen wir da einige Patienten rein. Wie sieht denn so ein typischer Ablauf bei dir aus? Werden viele operiert? Werden viele so versorgt?
Ich habe ein paar, die sind konservativ. Ja. Die meisten sind operiert.
Okay, ja. Okay.
Also ich kann dir keinen genauen Prozentanteil sagen, tatsächlich.
Also bei mir werden die meisten auch operiert, jetzt gerade auch um die Zeit. Mhm. Ich habe so den Eindruck, die werden von der Piste dann ab ins Krankenhaus geflogen, dann wird es operiert und dann wird es nach Hause geschickt und tschüss. Ja, ja.
Was sind denn so die Punkte, wo du operieren würdest? Und ja. Wo, also klar, entscheidet am Ende immer der Arzt, aber was sind so
der Patient Punkte, entscheidet wo man, ja auch.
So. Genau, ja. Mit dem Arzt zusammen.
Genau.
Was sind so die Punkte, die da für eine OP sprechen, um es so zu formulieren?
Wenn du natürlich jünger bist, wird es häufig operiert. Mhm. Wenn du im Profisportbereich oder generell sportliche Ambitionen noch hast, wenn andere Strukturen auch noch mit betroffen sind, kann man es im Individualfall auch operieren. Muss man halt dann abwägen, ob das Knie total instabil ist, dann wird es wahrscheinlich schon operiert. Dann hast du noch das Giving Away Phänomen, was du vorhin erwähnt hattest. Willst du da näher drauf eingehen?
Einfach nur, es ist einfach nur so ein Zeichen, wenn du jetzt auf das Bein trittst und es im Alltag immer mal wieder wegklappt.
Ja, beim Treppe laufen zum Beispiel.
Genau, wenn du das Gefühl hast, du kannst es ab und zu mal nicht kontrollieren und dir haut dein Bein plötzlich ab.
Ja, ja.
Knickst zur Seite. Und was auch noch ins Gespräch kommt, ist das Unhappy Triad.
Ja, mit den Begleitverletzungen. Ja.
Genau.
Was ist denn das Unhappy Triad? Ich denke, die wenigsten Patienten werden das wissen.
Ja, übersetzt heißt ja unglückliche Triade. Das heißt, du hast in diesem Verletzungsmechanismus, wo wir vorhin gezeigt haben, wenn das Knie nach innen abhaut, ist zum einen das Kreuzband dann verletzt, zum anderen hast du noch zwei Strukturen, die auf Stress kommen, das Innen. Und haben wir es da?
Ja, wir haben es da.
Das Innenband plus der Innenmeniskus ist dann auch mit verletzt und dann bezeichnet man als Unhappy Triad.
Da sieht man jetzt den Meniskus, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera erkennt.
Ja, genau. Ja.
Genau, aber gegen eine OP spricht natürlich auch ein zu hohes Alter, typische OP-Risiken, ja, schlechter Allgemeinzustand, brutal viele Nebendiagnosen, was noch?
Generell, wenn das Knie stabil ist.
Wenn das Knie stabil ist.
Und man keine Probleme hat, ja, dann mit dem Alltag.
Dann wird es auch nicht operiert. Oder halt, wie gesagt, ne, oder die Entzündung ist jetzt zu hoch, kannst du gar nicht operieren. Das ist sehr, sehr abhängig vom Operateur. Schreibt mal eure Erfahrungen rein, wie es bei euch Physios ist. Sind viele bei euch operiert gewesen oder kommen viele konservativ? Und wenn ihr jetzt als Patient zuhört, schreibt mal rein, ob ihr schon mal damit in Berührung gekommen seid. Entweder selber Erfahrung, also ihr habt euch selber verletzt mit dem Kreuzband, oder ihr kennt Leute mit dem Kreuzbandriss, ob die da operiert worden sind oder nicht. Generell, wie da der Verlauf war, das wird uns interessieren, auf jeden Fall. Also hier unter das YouTube-Video kommentieren oder, ja, bei Spotify geht ein bisschen schlecht. Aber ihr wisst, was ich meine, dann bei YouTube kommentieren. Okay, gut.
Oder auf unseren Insta-Channel gehen und da eine DM schreiben.
Yes, richtig. Bei einer Operation, das haben wir ganz vergessen, was wird denn da gemacht? Da wird eine Sehne genommen. Und zwar welche?
Mehrere Sehnen. Also gibt ja mehrere Möglichkeiten.
Ja.
Ich gehe mal auf eine ein. Das ist zum einen die, kommt drauf an, was du machst. Im Profisport wird oftmals die Patellasehne genommen. Was häufiger ist, aber die Semitendinosus-Sehne.
Ja, ja. Gracilis gibt es auch noch. Da wird quasi also ein Teil von der Sehne als Ersatzplastik dafür genommen, um das Kreuzband quasi so nachzusimulieren. Ja. Aber ob das jetzt besser oder schlechter ist als bei einer konservativen oder als mit einer konservativen Therapie, das lässt sich auch nur im Individualfall quasi vergleichen. Das ist bei jedem anders.
Vielleicht habt ihr da irgendwie Erfahrungsberichte, was bei euch besser funktioniert, ob ihr jemand habt, der konservativ ist oder nicht, oder operiert wurde und was da besser funktioniert.
Wie ist es
da
denn?
Da gerne auch mal nach kommentieren.
Sorry.
Wie ist es denn
mit dem Arthrose-Risiko?
Das Arthrose-Risiko, da gibt es ein paar Studien, die sagen, es könnte eventuell ein höheres Arthrose-Risiko sein bei bei einer OP oder nach OP, wobei das jetzt nichts Eindeutiges ist. Also okay. Man kann weder sagen, eine OP oder keine OP verstärkt oder verringert das Risiko also, für eine Arthrose.
Da gibt es keine klare Aussage,
nee, quasi. Nichts Klares.
Alright.
Außer ihr habt irgendwie was, wo ihr das Gegenteil beweisen könnt, gerne sind wir auch offen dafür.
Dann sind wir auch schlauer hinterher.
Wir haben nichts gefunden.
Ja. Wie ist es bei dir? Wie sieht ein typischer Kreuzbandpatient aus? Wie ist denn da so der Verlauf von deiner Therapie? Was machst du denn grob mit denen? Worauf legst du einen Fokus?
Wie gesagt, individuell. Also je nachdem, was der Patient für Anforderungen im Alltag hat. Wenn es jetzt jemand ist, der im Büro ist und sein Ziel ist, halt einfach wieder im Alltag klarzukommen, dann schaue ich halt, dass ich die für den Alltag fit bekomme.
Ja.
Und passe die Therapie dementsprechend an und gucke halt, dass ich auf jeden Fall erstmal die Beweglichkeit herstelle, plus die Koordination anfangs. Also dass man, wenn er jetzt mit Schwellung kommt, sagen wir mal ganz Anfangsstadium, meistens ist ja noch ein bisschen Schwellung da.
Ja.
Dann schaut man erstmal, dass man die Entzündung runterbringt, beziehungsweise die Schwellung rabklingt mit Mobilisation. Und nach der Mobilisation schaut man, dass man die Koordination herstellt, das heißt Feedback vom Kniegelenk, die Koordination, also praktisch das Gleichgewicht, die Stabilität im Knie fördert und dann nach und nach auch die kontrollierte Mobilität. Das heißt, mit Belastung über die Mobilität arbeitet und das läuft dann in einzelnen Phasen ab, die dann sich über die nächsten 9 Monate ziehen werden.
Ja.
Wie sieht es bei dir aus? Hast du da einen konkreten Leitfaden, den du immer wieder anwenden kannst oder sagst du auch, ich kann das nicht vom Patienten, muss vom Patienten abhängig?
Doch, ich gehe das schon eigentlich sehr, sehr strukturiert an, im Gegensatz zu Schulterproblemen.
Mhm.
Wo ich immer Freestyle und versuche zu spüren und so weiter und so fort und dann meine Maßnahmen mache. So wie es eigentlich auch bei dir ist, ist es sehr, sehr ähnlich. Ich schaue erstmal, was ist es für ein Patient? Kommt er aus dem Handball, kommt er aus dem Fußball? Macht er irgendwas im Sportbereich? Dann passe ich dementsprechend meine Therapie auch an, probiere dann auch, je nachdem wie weit der Patient auch ist. Man muss ja nicht immer Patienten bekommen, die im Anfangsstadium kommen. Es kann auch sein, dass derjenige vielleicht auch nach sechs Monaten erst kommt und du dann nochmal individuell was machen musst. Mhm. Aber wir gehen jetzt vom Szenario ganz am Anfang aus. Ich erkläre, was der Patient selber zu Hause machen kann, weil am Anfang ist es halt sehr langweilig. Natürlich viel durchbewegen. Ich gucke, dass ich die Beweglichkeit ziemlich schnell auf Vordermann bekomme, gerade das Streckdefizit, dass das Priorität hat, weil du das halt im Alltag auch brauchst. Jedes Mal beim Treppenlaufen, beim generellen Laufen. Ich schaue mir den Gang an vom Patienten, wenn er mir noch zu unsicher läuft oder das Gangbild nicht physiologisch ist, dann läuft er bei mir auch noch mit Stützen oder er muss halt das Laufen lernen nochmal. Ich teile es nochmal auf, da mache ich dann viel Gangtraining. Ich schaue, ob der Patient super Treppen läuft, wie der das macht. Also ich erkläre erstmal gar nichts, ich gucke mir erst alles an und dann, wenn es gut läuft, dann kann ich es ja überspringen. Ich brauche es ihm ja nicht erklären, wenn er es eh schon gut macht.
Ja? Das ist meistens, wenn du das so von vornherein sagst, wie es zu machen ist, dann kommt ein richtiger Murks raus.
Ja, ja, klar. Wenn ich analysiere den Patienten, wenn ich sehe, der macht es schon gut, dann brauche ich ja gar nichts mehr dazu sagen, weil es ist eh schon automatisiert. Wenn ich jetzt noch was sage, dann bringe ich den vielleicht total raus. Ja. Dann je nachdem, ob der Patient noch Schmerzen hat, ich massiere ganz gerne tatsächlich die Hamstrings. Ich habe da super gute Erfahrungen gemacht, gerade wenn man Knieschmerzen hat, allgemeine Knieschmerzen, so richtig unspezifisch. Hamstrings aufmassieren, boah, schon viel leichter. Macht ja auch irgendwo Sinn, wenn du dein Bein beugst, jedes Mal muss der Hamstring arbeiten. Ja. Dann gucke ich natürlich mir die Stabilität an, wenn der Patient schon voll oder teilbel, eigentlich auch, es beginnt bei mir schon mit Stabilitätstraining bei Teilbelastung. Du kannst viel im Ausfallschritt machen, noch mit 2 RX-Matten und so weiter und so fort. Wenn das nicht so gut klappt, dann probiere ich den Patienten langsam steigern zu lassen, gebe ihm viele Hausaufgaben auf und das, wenn ich den Eindruck habe, er ist von der Stabilität top, er wird immer besser und er macht das zu Hause, dann kümmere ich mich eigentlich nur noch um die Beweglichkeit und um die Schmerzen, falls welche vorhanden sind. Wenn der Patient aber eine total gute Beweglichkeit hat und eine schlechte Instabilität und ich merke, der kommt nicht voran, dann ist natürlich das mein Fokus. Also entweder die Beweglichkeit steht bei mir im Vordergrund, wenn die Stabilität eh schon gut ist, oder andersrum, wenn die Beweglichkeit halt schlecht ist und die Stabilität gut, dann mache ich das andere als erstes. So ist es meine Prio. Ja, bei Fußballern mache ich dann sportartspezifisches Training irgendwann mal. Auch wir haben ja einen Fußball hier. Hier. Der ist jetzt nicht aufgepumpt, aber ja.
Wenn du dir
wird das spätestens sein, wenn der erste Kreuzbandpatient kommt, der Fußball spielt. Ja.
Ich wollte gerade sagen, wenn du dir Freunde machen willst, nimm einen aufgepumpten Ball, weil
sie.
Im Training ist es auch manchmal so, die Bälle sind entweder steinhart oder einfach nur platt.
Richtig. Und wenn der Patient volle Beweglichkeit hat, volle Stabilität, dann geht es bei mir ins Krafttraining. Entweder dann mit Rezept oben bei uns im Geräteraum, da wird dann viel Beinstrecker, Beinbeuger trainiert, Ausfallschritte ganz viel und ja, so läuft es dann ab. Eigentlich ist dann der Patient ruckzuck fit, also am Anfang dauert es halt immer die ersten 3-4 Wochen, da muss man sehr geduldig sein und den Patienten manchmal bremsen und ab der vierten Woche eigentlich, vierte, fünfte, sechste Woche macht man richtig Sprünge.
Was machst du, wenn, ist bei mir ein paar Mal vorgekommen?
Ja.
Wenn ein Kreuzbandpatient kommt, der war dann schon bei der Physio und kommt dann zu dir, weil nicht so richtig weiterkommen und sagt dann, ist schon okay, aber es ist immer so ein Knacken da und schmerzt noch ein bisschen.
Ein Knacken?
Mhm.
Ein Knacken ist für mich ja erstmal okay.
Mhm.
Hat derjenige Schmerzen? Wenn nicht, es kann alles sein. Ja, beruhigen. Dann frage ich, haben Sie schon mal Verletzungen gehabt? Haben Sie mal ein Röntgenbild in letzter Zeit mal gemacht oder ein MRT oder so? Wenn das alles gemacht worden ist und da ist nichts, ja. Dann hat der Patient ja auch kein Problem damit. So, okay, passt. Wenn er natürlich jetzt Schmerzen hat, dann könnte man schon eher hellhörig werden bei einem Knacken. Aber das sollte halt immer damit verbunden sein. Also immer, wenn es knackt, muss es schmerzen. Ansonsten könnte es auch halt ein dummer Zufall sein. Ja, dann gibt es wieder die Frage, Röntgenbild gemacht, MRT gemacht, Verletzungen in letzter Zeit gehabt. Du redest jetzt unabhängig von einem Kreuzbandriss, oder? Wenn es knackt.
Ja, nee, schon. Kreuz, aber es kann man auch auf alle anderen Bereiche. Ja.
Das ist, ja, ist der Schmerz stark? Ich würde
nein, nee, also der ist halt bei der Bewegung, ja.
Bei der Beugung?
Mhm.
Ab wie viel Grad?
Ab 90.
Wenn derjenige in eine Kniebeuge geht? Boah, könnte auch Begleitverletzung Meniskus sein, 90 Grad.
Zum Beispiel.
Ja. Müsste man abklären.
Worauf
Arthrose-Risiko, ja, ich weiß, es kommt halt auch aufs Alter an und alles, das sind so viele Faktoren, aber ja, ich würd versuchen,
ich habe zum Beispiel
Muskulatur, ich würde mir den Tonus anschauen, ich würde auftrainieren, was anderes bleibt dir irgendwann eh nicht übrig.
Ich habe zum Beispiel, ich habe ein konkretes Beispiel gehabt, wo das so war.
Ja.
Er ist dann gekommen und wir haben trainiert. Dann hat er angegeben, okay, das wird nicht besser. Dann habe ich auch gesagt, okay, dann lass das jetzt mal anschauen. Dann habe ich ihn ins MRT geschickt, da war nichts.
Ja.
Weil ich dann gedacht habe, das kann nicht sein. Also normalerweise soll es dann schon irgendwann besser werden. Und danach habe ich dann gesagt, okay, wenn da nichts ist, dann gehen wir drüber.
Ja, klar.
2-3 Wochen später war es besser.
Einfach drüber trainiert.
Ja. Also safe. Klar, mit Bedacht.
Ja, klar.
Und langsam und
geguckt. Ich lasse halt viel Exzentrik machen. Mhm. Mit Exzentrik ist es top, die Methode. Langsame Ausführung, genau. Exzentrik. Und dann passt sich eigentlich auch der Sehnenapparat an.
So haben wir es dann auch gemacht.
Was ich noch sagen wollte, ich finde es eh immer schwierig. Einerseits sind wir irgendwo auch davon abhängig, MRT-Röntgenbild machen zu lassen. Aber wenn halt jemand schon Probleme hat oder eigentlich nur Probleme bei Bewegung, dann ist ein MRT-Röntgen eh nicht so relevant, weil du machst ja kein MRT in Bewegung.
Was ja auch sein kann. Ja,
das, also,
was ja auch sein
kann. Klar kann da nichts rauskommen.
Wenn der jetzt, sagen wir mal, der hat vor einem Jahr einen Meniskusriss gehabt, hat den aber nicht wahrgenommen.
Ja.
Und jetzt.
Kann ja auch sein,
ja. Ja, genau. Jetzt hat er nach einem Jahr Schmerzen, weil er statt zu Hause gechillt zu haben, ist er wandern gegangen und musste übelst steile Berge runterlaufen und hat dann am nächsten Tag Knieschmerzen. Jetzt hat er Knieschmerzen, geht ins MRT, jetzt sieht er im MRT, okay, da ist ein Meniskusriss.
Ja, genau.
Ja, jetzt ist der Schmerz, ist der jetzt vom Meniskus oder ist der, weil er einen Tag davor
richtig steil jedes Mal abgebremst hat und tibialis arbeiten muss und so.
Das macht es auch nicht einfach.
Ja, natürlich. Das ist halt immer das Problem. Wir wollen einerseits immer alles untersuchen und befunden. Irgendwo sind wir aber dann trotzdem nicht schlauer, weil es tausend verschiedene Möglichkeiten gibt, warum es jetzt knackst oder wehtut und, oder instabil ist und so weiter und so fort. Und deswegen, ja, man muss dann gucken, okay, bringt meine Maßnahme was? Und deswegen ist so ein Pre- und Post das eigentlich eben auch immer gut. Also das mache ich mittlerweile echt viel, viel, viel häufiger. Immer einen Pre-Test bei meiner ersten Behandlung und nach der zweiten, dritten Behandlung lasse ich dann nochmal kontrollieren. Und wenn alle Faktoren dann positiv sind, dann weiß ich, okay, wir müssen genauso weitermachen.
Ich denke, das wäre auch mal eine wichtige Folge.
Kommunikation ist so wichtig mit den Patienten. Und auch ihr als Patient analysiert, beobachtet, verändert sich was, macht euch ein Schmerztagebuch, keine Ahnung, aber wir brauchen Informationen. Wir sind halt nicht dabei, das ist es. Wir sehen uns ja nur in den 20 Minuten, 40 Minuten.
Ist auch für die Physiotherapeuten wichtig. Ich denke, da machen wir mal eine separate Folge drüber, weil du brauchst ja wirklich einen Vorher-Nachher-Vergleich, um auch den Patienten zu motivieren.
Ja.
Und wenn jetzt jemand kommt, ja, es ist nicht besser geworden und dich so kalt erwischt
es
und
du sagst, es ist halt immer okay, ein Gefühl.
So. Ja, ja. Dann kannst du sagen, wenn du jetzt zum Beispiel den Winkelmesser gemacht hast, okay, wir haben 20 Grad plus gemacht, das ist schon besser. Also es ist nicht umsonst, was wir machen.
Ja.
Das ist umso wichtig, weil während der Ausbildung dachte ich so, okay, für was muss ich jetzt den Pre- und Post-Test machen? Der sagt mir doch dann, ob er weniger Schmerzen hat oder nicht. So, aber natürlich brauchst du das. Es kann ja auch einfach nur ein Foto sein.
Ja.
Wenn du jetzt die Arme hochhebst und der eine Arm hier runterhängt, siehst du das auch im Foto. Und dann kannst du auch sagen, okay.
Also ich mache häufig auch mit Patienten Videos, gerade was Gang angeht, und zeige es denen, schau mal, das ist mir aufgefallen, daran müssen wir arbeiten. Dann weißt du, ah, okay. Und meistens sage ich auch, komm, ich mache das Video mit ihrem Handy. Dann sehen sie das und wir machen dann in 2-3 Wochen nochmal eins, gucken, okay, was können wir nochmal anpassen und so weiter. Man muss da schon den Patienten auch irgendwo abholen, dem so richtig, ja, guck mal, wir machen da den Plan und in 3 Wochen wird es so aussehen ungefähr und so weiter. Und wenn man da den Patienten hat, dann wird er auch alles machen, um Fortschritte zu machen. Gerade auch was Schmerztagebuch angeht. Es ist lästig, man muss nochmal Aufwand betreiben, aber so kommt man halt viel besser voran, weil wenn du jetzt nur einmal die Woche bei einem bist, ne?
Ich merke schon.
Ja, ob es besser geworden ist, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ja, es fühlt sich besser an. Ja, was ist besser? Was ist besser? Du hast gar keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist, was du gemacht hast oder nicht. Und Medizin ist...
Ich merke schon, wir haben ein neues Thema für eine neue Folge.
Aber Medizin ist halt viel ausprobieren und schauen, ob es besser geworden ist oder nicht. Und wer das verleugnet, der hat keinen Plan, sage ich dir ehrlich. Auch Ärzte machen genau das Gleiche. Die wissen doch auch nicht... direkt, okay, ich brauche jetzt statt 500, 600 Milligramm von dem und da und hier. Die haben ja nur Vergleichswerte, aber es ist trotzdem immer individuell. Wenn
jetzt würde mich mal interessieren, bei denen, wo in der Klinik arbeiten, ob die hier MFAs noch zuschauen oder halt Physios, die auch in der Klinik tätig sind.
Ja.
Wie seht ihr das? Weil als wir in der Klinik waren, haben wir auch die Ärzte miterlebt, so, ja, sein Blutdruck ist hoch, lass mal das und das probieren, ob der runtergeht. Das ist ja schon ein Probieren, so ein bisschen. Auch dort,
ja,
so wie du es gerade gesagt hast.
Ist ja auch irgendwo nicht verwerflich.
Nee, gar nicht. Das ist jetzt auch nicht wertend gemeint. Das war jetzt einfach eine Beobachtung, weil du das gerade angesprochen hast.
Und jeder Arzt wird es dann auch anders machen, je nachdem, was für Erfahrungen er gemacht hat.
Man kann es ja auch gar nicht mehr steuern, weil, wie du siehst, die ganzen Patienten haben ja mehrere Medikamente schon mit drin. Und ich glaube, ab 3 oder so weiter
kannst du
Wechselwirkungen gar nicht mehr...
Das kannst du nicht so nachvollziehen. Das Ding ist so, generell, wir haben einfach zu viele Patienten. Wir können auf den Einzelnen viel zu wenig individuell eingehen. Finde ich, ich schaffe es nicht bei jedem Pre- und Post-Test zu machen, um mir alles zu merken. Das funktioniert gar nicht bei 20 Patienten am Tag.
Du hast 20 tatsächlich.
Ungefähr, 20. Sowas. Es gibt einzelne Patienten, mit denen habe ich so einen richtig festen Plan und mit anderen eher weniger, weil die sich selber zu wenig integrieren, weil die zu Hause gar nicht das umsetzen, was ich sage, und dann ist was heißt zum Scheitern verurteilt, aber dass das nicht so effektiv ist, wie es sein könnte, das ist mir ja auch klar. Aber ich habe es nicht komplett in der Hand. Es ist eine Teamarbeit in meinen Augen. Du musst demjenigen klar machen, der Patient, der muss jetzt aktiv, und wenn es nur ist, diese analysieren, beobachten, nachdenken, aufschreiben, es ist trotzdem eine Teamarbeit. Weil ich brauche die Information von ihm, um dementsprechend Anpassungen zu treffen oder nicht. Bevor wir jetzt hier uns verlabern.
Ich wollte gerade sagen, ich merke schon, das Thema wird wieder...
Bro, deine Top 3 Tipps oder Top 3 Hausaufgaben, die du den Patienten mitgibst. Wir laden zu der Folge noch 2 Videos hoch. Und zwar, was ihr machen könnt. Einmal, um die Mobility zu erweitern fürs Kniegelenk, und Stabilitätsübungen werdet ihr dann auf TikTok und auf Insta sehen. So viel zu dem Thema. Aber was sind so deine ganz allgemeinen Tipps? Was könnte jemand machen, der jetzt zu Hause hier zuhört, einen Kreuzbandriss hat, relativ am Anfang ist, würde ich sagen.
Ja. Ich gebe es mal mit den drei verschiedenen Stufen.
Ja,
also
ja,
ich natürlich auf den behandelnden Physio hören und nicht übermäßig arbeiten und sich an die Belastungsgrenzen halten.
Ja.
Weil du hast ja 90 Grad Beugung und Streckung wird ja auch am Anfang reduziert.
Ja, und es ist halt eben Defizit, die Streckung
genau. Meistens. Und die erste wäre dann einfach die Mobilisationsübung. Du sitzt du sitzt im Langsitz und drückst dein Kniegelenk praktisch durch.
Ja. Also das Video anschauen, dann
genau,
was wir machen.
Im genau. Rahmen des Möglichen. dann Bein ranziehen
ja.
Und wieder ausstrecken. Das ist eigentlich immer die erste Übung, was ich mitgib.
Ja.
Einfach um die Schwellung zu reduzieren und im
einfach durchbewegen.
Genau.
Ja.
Dann eine Kraftübung, praktisch Knie beugen, wenn es schon soweit ist, also wenn du schon darfst. Und im letzten Schritt dann wirklich Kraftübungen,
ja.
Ausfallschritt
ja.
Im vollen Bewegungsausmaß. Was sind deine? Hast du? Ich hab halt wirklich nicht die gleichen Hausaufgaben, die ich dann mitgebe. Es kommt dann halt auf den Patienten an.
Genau, genau.
Ist der jetzt schon soweit und kann Übungen machen oder müssen wir auf die Schwellung schauen?
Also mein Top-Tipp ist es, das habe ich leider häufig erfahren so oder ja die Erfahrung gemacht, der Kreuzbandriss ist da und der ganze Alltag dreht sich nur noch drum. Manche ja. sind so richtig verrückt dann oder machen sich so richtig verrückt, aber es soll jetzt nicht abwertend klingen, nur dein Kreuzband ist verletzt. Ja. Du kannst deinen Fuß weiterhin bewegen, du kannst deine Hüfte weiterhin bewegen, du kannst deinen Oberkörper weiterhin trainieren. Ist mir ein ganz wichtiger Punkt, weil viele dann nur noch chillen und nichts machen und dann natürlich ja, die Cardio runtergeht, allgemein vielleicht die Kraft, wenn du so noch ins Fitnessstudio gehst. Du kannst trotzdem ins Fitnessstudio gehen. Du kannst so auch trotzdem zu Hause weiterhin Übungen machen. Gerade wenn ältere Patienten da sind. Ich tue alles behandeln, aber nicht das ist die Verletzung. Das andere Bein durchbewegen. Ja. Dann zweiter Tipp. Hätte ich auch gesagt, ganz normal alles durchbewegen. Also das Kreuzband wird jetzt hier nicht explodieren oder nochmal verreißen. Es ist ja schon gerissen gewesen, wenn man das Knie jetzt in dem Rahmen durchbewegt, wo es nicht wehtut.
Ja.
Einfach durchbewegen, dazu aber das Video dann anschauen. Man kann trotzdem auch noch Kniebeuge machen. Gerade wenn man Teilbelastung hat, kannst du eigentlich ganz normal alles machen. Deinen Alltag kannst du so bewältigen. Das dürfte kein Problem sein. Ja. Dritter Tipp von mir. Was könnte man denn jetzt noch sagen, was du noch nicht erwähnt hast? Schwierige Sache. Es ist eigentlich ziemlich simpel, das ist es.
Individuell schauen.
Ja. Nicht übermütig werden. Ich würde mich auch an die Belastungen halten. Lieber wir sind ein bisschen zu vorsichtig als too much. Und ihr müsst euch von dem Gedanken trennen, dass ihr da in 2 Wochen wieder auf dem Platz steht. Egal wo jetzt, ne? Ob ihr jetzt Fußballer ja. seid, Handballer, Basketballer, was weiß ich. Aber es gibt trotzdem die Möglichkeit, ihr könnt ja mit dem anderen Bein trotzdem irgendwelche Techniken üben oder sportartspezifisch üben. Ihr könnt trotzdem noch Fahrrad fahren auf dem Ergometer. Das ist kein Problem. Also man muss vielleicht Alternativen suchen. Wie kann ich in meiner Sportart jetzt mich auf andere Sachen konzentrieren? Wo kann ich vielleicht trotzdem besser werden? Auch mit Kreuzbandriss, ob das jetzt
links oder rechts Zeit ist. Geben.
Ja. Und ganz wichtig, wir haben die Zuschauerfragen vergessen. Plus, darf ich jetzt Auto fahren oder nicht mit Kreuzbandriss?
Das ist eine gute Frage. Weißt du
es? Ja, also man sollte das immer mit seiner Versicherung nochmal abklären, weil es geht ja darum auch, wenn du jetzt einen Unfall baust oder an einem Unfall beteiligt bist, auch wenn du nicht der Schuldige bist.
Ich weiß,
wenn du... Die Gegenpartei kann ja immer noch sagen, hey, derjenige war verletzt, ist eigentlich fahrbeeinträchtigt.
Du darfst schon, was du auf jeden Fall darfst, ist, wenn dein linkes Bein betroffen ist und du automatisch
bist, genau,
dann darfst du auf jeden Fall.
Ja, ja. Ich würde jetzt vielleicht nicht die Stützen dann überall mitschleppen im Auto. Ja, darf ich den Behindertenparkplatz nutzen? Nein.
Aber welchen Behinderungsgrad brauchst du um Behindertenparkplatz? 60%?
Weiß ich nicht. Egal.
Müssen wir auch wissen.
Uns hat jemand die Frage gestellt, woher habt ihr die Sachen, die ihr erzählt, beziehungsweise wie kommt ihr auf eure Aussagen, woher wisst ihr das? Es ist natürlich durch die Ausbildung, die wir gemacht haben, durch die Erfahrung auch.
Studien, die wir durchlesen.
Studien.
Also es ist ja nicht so, dass
wir gar nichts machen.
Irgendwie aus der Luft greifen, sondern wenn wir ein Thema haben, dass wir sagen, wir wissen, dass das viele Physios erreicht und dass wir nicht irgendwelchen Bullshit erzählen dürfen.
Ja.
Sondern
es wird, ja.
Was wir machen können, wir können die Quellen auch mal unter das Video schreiben, dass ihr das auch nachvollziehen könnt.
Ja. Und man muss ja auch dazu sagen, wir werden sicherlich auch in einigen Folgen vielleicht, oder wir lernen nie aus. Es wird bestimmt Punkte geben, wo jemand jetzt mit uns nicht d'accord ist oder sagt, hey, nee, sehe ich anders oder ist vielleicht veraltetes Denken. Aber du müsstest einfach gleich sagen, drunter schreiben, uns berichtigen, weil nur dann können wir ja auch dazulernen. Und wir haben, also bei mir ist es auch so, es gibt immer mal wieder Patienten, wo du nicht weiterkommst. Ist ja auch klar, wir haben keine 30 Jahre Berufserfahrung, so ehrlich muss man ja auch sein. Wir sind ja noch ziemlich jung. Aber das ist ja das Gute in meinen Augen, man muss es als positiven Punkt betrachten, weil nur dann weißt du, okay, ich muss jetzt recherchieren, ich muss jetzt herausfinden, woran könnte es liegen, und dann wirst du ja besser. Du wirst ja nie besser, wenn du jedes Mal das Gleiche behandelst und es immer funktioniert, ja, dann kannst du nie deinen Horizont erweitern. Also von dem her.
Es dient ja auch so ein bisschen der Kanal als so eine Plattform, wo man sich gegenseitig austauschen kann. Also Richtig. Es sind ja nicht nur wir sprechen jetzt zwar hier vorne oder im Video, aber jederzeit einfach in den Kommentaren schreiben, ich sehe das so und so oder ich habe das und das gelesen.
Ja.
Und dann kann man das ausdiskutieren und alle können sich nochmal zu dem Thema äußern.
War auch bei dem Impingement-Video so, oder bei dem, was heißt, wir haben kein Impingement-Video, es gibt ein Impingement-Video, was ich gemacht habe, und dann gibt es noch das Fachbegriff-Video, was wir gepostet haben, da hat auch jemand drunter kommentiert, ja, das ist veraltet und so weiter und so fort. Wir können das natürlich auch nur auf die Quellen beziehen, die wir gelesen haben. Also, und in der Ausbildung, bin ich mir 100% sicher, haben wir über Impingement-Syndrom geredet, plus die Ärzte auf den Rezepten, da steht auch noch Impingement-Syndrom drauf. Es ist ja ein Erklärungsmodell. Und dann gibt es natürlich wieder andere Erklärungsmodelle. Anatomie ist immer ein Erklärungsmodell.
Das ist uns auch bewusst. Also bei dem Video ist klar, aber zu Beschreibungszwecken war es
ganz gut,
lustig und richtig. Anschaulich.
Richtig. Was sagt ihr zum Thema OP? Würdest du dich operieren lassen? Wir sind viel drauf eingegangen.
Mhm.
Würdest du dich aber operieren lassen?
Jetzt auf Kreuzband bezogen?
Ja.
Okay.
Ohne Begleitverletzung?
Ohne Begleitverletzung, ich ganz ehrlich, nein.
Ja.
Weil ich glaube, ich habe eine gut ausgeprägte Muskulatur, die das stabilisieren kann. Wobei ich nicht weiß, wie sich mein Knie dann verhält. Also Stand jetzt nein, außer mein Knie haut die ganze Zeit ab. Also wenn ich jetzt merke, ich habe im Alltag keine Stabilität, dann würde ich mich aber warten. Ich würde mich nicht direkt operieren lassen. Ich würde dem Kniegelenk auch die Zeit geben. Also
genau, du kannst dich immer noch operieren lassen.
Richtig.
Sehe ich genauso, ja.
Wollte gerade die Gegenfrage stellen, aber die hast du ja...
Ja, passt. Sehe ich genauso. Kurz und knackig. Ja, nee, wenn das Knie stabil ist und ich komme damit zurecht im Alltag oder jetzt im Krafttraining oder ich merke da jetzt keine Schmerzen, warum soll ich mich dann operieren lassen? Also es wird jetzt, wenn ich dann natürlich merke, so wie du es jetzt auch angesprochen hast, nach 5-6 Monaten, nee, boah, also ich bin immer noch instabil, dann, ja.
Dann klar.
Dann
geht es nicht anders.
Würde ich nochmal zum Arzt gehen und je nachdem, was der dann halt sagt. Genau, manche sagen dann, nee, bringt auch nichts. Aber gut, wir sind, weiß ich nicht, ob wir dagegen kontern können. Du musst halt so lange suchen, bis du einen Arzt findest. Also das ist halt auch das Ding, ihr könnt zu 20 Ärzten gehen, der eine sagt ja, operieren, der andere sagt nein. Jeder hat da andere Erfahrungen gesammelt, jeder hat da andere Ansichten und es gibt da häufig kein richtig oder falsch. Ist immer situationsabhängig. Jetzt haben wir fast 40 Minuten voll. Ich würde sagen, ich habe keine Punkte mehr.
Ich habe nur einen Punkt.
Bitte schön.
Ich habe noch einen Punkt, den wir vergessen haben, und zwar die Häufigkeit des Kreuzbandes.
Ja, hau raus.
Kreuzbandriss
ganz zum Schluss.
Ist natürlich wichtig.
Ja.
In Deutschland 100.000 im Jahr.
Oh, das ist viel.
Und davon sind 80% vom Sport.
Ja.
Also im Sport.
Ja. Stimmt, ich habe auch noch einen Punkt. Wir haben gar nicht über das hintere Kreuzband geredet. Warum ist denn das?
Weil die Folge über das vordere Kreuzband ging.
Weil das hintere Kreuzband so gut wie nie reißt auch.
Ja.
Ich glaube, in 2% der Fällen, oder?
Nur. 10-mal häufiger reißt das vordere.
10-mal? Ich dachte viel mehr.
Nee, ich meine 10-mal.
Gut. Dann schaut euch die Videos an, bezüglich jetzt vorderes Kreuzband.
Liken, teilen, abonnieren.
Ja. Danke sehr fürs Zuhören, würde ich sagen. Schönen Tag noch, schönen Abend. Guten Start in die Woche von uns aus. Und ja, haut da rein.
Bis bald.